Willkommen zum Baumschul-Podcast Wurzeln schlagen mit Jens Freiberg von den Leutersdorfer Baumschulen und Gastgeber Uwe Tschirner aus dem Studio in Bautzen.
Aus Leutersdorf zu uns nach Bautzen gekommen ist Jens Freiberg von den Leutersdorfer Baumschulen und er hat uns heute nicht nur unseren Stammgast Freibergs Liebling mitgebracht, sondern auch die Eisheiligen. Herzlich willkommen, Herr Freiberg. Ist Ihnen auch kalt?
Herr Tschirner, erstmal herzlich willkommen oder schönen guten Tag hier. Ich habe Ihnen was mitgebracht, vermutlich die letzte kalte Nacht in diesem Frühjahr. Ich hoffe es, dass es die letzte kalte Nacht wird.
Ja, mir fehlt da der Glaube. Ich war gerade für eine Woche im sommerlichen Budapest und ich muss zugeben, mir fällt es schwer, mit diesen Temperaturen umzugehen. Ich finde es ehrlich gesagt unnötig. Für was sind die Eisheiligen eigentlich gut?
Für was sie gut sind, das kann ich Ihnen jetzt nur nicht beantworten. Sie sind ein Zeichen des Wetters, was wir haben. Und dieses Jahr scheint der letzte Tag so circa wirklich auf den 11., 12. Mai zu fallen. So wie sie kalendermäßig eigentlich eingeteilt sind. Für uns Gärtner ist das immer recht schwierig, weil man ja doch schon viele Sachen dem Kunden in die Hand gegeben hat. Sommerblumen, Tomaten, Gurken etc. Und der Kunde muss jetzt natürlich die Pflanzen vorm Frost nochmal schützen. Weil minus e Grad ist für Sommerblumen vermutlich das Todesurteil. Aber man kann sich ja darauf vorbereiten. Diese kalte Nacht, die ist ja mit Ansage, also kann man abdecken oder mal was Empfindliches nochmal reinholen oder wie wir Gärtner draußen in eine Frostschutzberegnung machen. Wenn es das dann war, dann ist okay. Dass das jetzt so kühl ist und Ihnen natürlich jetzt nicht so zusagt, weil Sie das in Ungarn besser erlebt haben. Der Gärtner ist da zweigeteilt. Auf der einen Seite möchte er für seine Kunden ein wunderschönes Wetter, ein trockenes Wetter mit aushaltbaren Temperaturen, um die 20 Grad, ein bisschen Sonnenschein. Als Gärtner sagen wir aber lieber, ist der Mai kühl und nass, füllt dem Bauern Scheun und Fass. Und da ist wirklich was dran. Also wir haben unsere Off-Schulung im April in die Erde gebracht und da kommt jetzt so eine Phase, wo das kühl und regnerisch ist, wirklich sehr gut, weil die Pflanze erst einmal Wurzeln machen kann und dann langsam ans Austreiben denkt. Für die Gärtner, wie gesagt, zweigeteilt.
Aber ein bisschen Mythos ist doch da auch dabei bei den Eisheiligen. Ich frage mal so als Stadtei, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Eisheiligen und Schafskälte?
Na, die Schafskälte kommt dann noch einmal später. Das ist dann.
Also wird's noch mal kalt?
Es könnte noch mal kalt werden. Und wenn Sie jetzt mal so auf die Wetterprognosen schauen, es ist ein relatives Auf und Ab zur Zeit. Die Gefahr besteht, aber mein Gott, man hat ja erstens elektronische Geräte, die in das Wetter einigermaßen genau sagen. Und zur Not muss man eben wirklich mal den Finger zum Fenster rausstrecken.
Kleiner Werbeblock, was nutzen Sie eigentlich für eine Wetter-App?
Verschiedenste Wetter-Apps. Im Endergebnis, das, was auf dem Handy drauf ist, fragen Sie mich nicht, welche Website das ist. Das ist der schnelle Blick und der Kontrollblick geht dann zu Wetter Online.
Irgendwann wird es ja dann auch wieder wärmer. Kann ich eigentlich jetzt alles draußen pflanzen, Tomaten, Basilikum oder soll ich speziell bei Kandidaten noch ein bisschen die Bremse ziehen?
Also ab dem Moment, wo der Podcast ausgestrahlt wird, bin ich jetzt mal überzeugt, kann man alles rauspflanzen. Wenn dann am 21. Mai eben noch mal eine kalte Nacht kommt, mein Gott, abdecken. Aber wenn ich es jetzt dann rauspflanze, irgendwann ist das Frühling ist vorbei, dann ist schon Sommer. Es wird dann ohne besser. Also man soll dann schon mal in die Puschen kommen.
Und auch für meinen Stadtbalkon gilt das, Herr Freiberg. Da habe ich ja keinen Gartenboden, der Wärme speichert, nur ein bisschen Beton und vor allem viel Hoffnung.
Dass Sie Hoffnung für einen Stadtbalkon haben, das ist auch schon mal schon sehr schön. Natürlich in Bautzen ist es viel eher warm. Also dort sollten Sie die Pflanzen jetzt schon langsam mal dran gewöhnen, dass die sich mit ihrer Südlage auch anfreunden, dass es dort dann auch mal innerhalb von 2-3 Tagen auch mal sehr warm werden kann. Und das ist dann ihr Geschick, dass sie dann sagen, okay, ich muss bestimmten Pflanzen vielleicht auch mal ein Stückel Schatten gönnen, wenn die Sonne zu euch brennt und immer an das vernünftige Wasser denken. Also die sollen bitteschön im Wasser stehen, ihre Kübelpflanzen, die hier auf dem Balkon stehen, aber sie sollen ordentlich mit Wasser versorgt werden.
Woran scheitern Kübel- und Balkonpflanzen im Mai am meisten? Am Frost oder vielleicht auch an uns, weil wir sie nicht in Ruhe lassen?
Ich würde eher sagen an der Ungeduld der Balkongärtner, weil sie vielleicht doch den Sonnenschein zu ernst nehmen und sagen, die Nacht passiert nichts, die Pflanze raussetzen und dann eben nicht mehr kontrollieren, dass es zu kalt wird. Oder Pflanzen aus dem Winterquartier rausholen und nicht dran denken, dass die Pflanze eigentlich im Dunkeln gestanden hat. Und draußen auf dem Balkon sind auf immer 100% Sonne. Die meisten Pflanzen haben damit ein Problem mit diesem schnellen Wechsel. Also da muss man akklimatisieren, dass man die langsam an das grelle Licht gewöhnt.
Wie mache ich das denn, Herr Freiberg, ganz konkret? Na, also ich meine, ich nehme den Topf mit der Pflanze und dann kommt die auf den Balkon. Soll ich da jetzt Schattenspender aufbauen?
Oder? Zum Beispiel. Also Sie könnten ja zum Beispiel mal eine lichte Schilfmatte an das Balkongeländer stellen, die Pflanze dahinter. Da hat sie erst einmal einen Sonnenschutz und vor allen Dingen auch einen Windschutz. Weil das vergessen wir, das ist Ihr Vorteil als Balkongärtner, Sie wissen, was für ein Wind auch auf einem Balkon oben bledern kann. Wenn Sie unten in einem schönen Garten eingewachsenen Garten, kriegen Sie nicht mit, was für Windlast auch an den Pflanzen zum Teil hängt.
Und der Topf? Spielt der auch eine Rolle?
Der spielt definitiv eine Rolle. Erstens die Größe des Topfes. Lieber ein Stückel größer als zu klein. Sie können jetzt natürlich auch überlegen, will ich meiner Pflanze, die ich über den Winter gut drüber gebracht habe, will ich der was Gutes gönnen und will ich die jetzt mal umtopfen, weil schön ausgewachsen, dann nehme ich natürlich einen ordentlichen großen Topf, der im Umfang vielleicht oder wo sie noch 3-4 Zentimeter neue Erde ringsrum einbringen können. Und dann kann man der Pflanze mal ordentliche Erde gut tun. Die sollte allerdings auch wirklich aus dem Fachmarkt sein, denn gerade für Kübelpflanzen haben sie andere Ansprüche als für normalen Gartenboden.
Das wäre ja so mein nächstes Thema, Thema Dünger, Thema Wasser. Viel hilft viel?
Nee, leider nicht. Viel hilft in dem Falle nicht viel, denn zu viel und zu wenig, das ist wie immer ein Ding. Gerade bei den Kübelpflanzen sollte man so düngen, dass die Pflanze ausreichend versorgt ist, aber nicht zu viel. Denn wenn sie zu viel geben, passiert streng genommen irgendwann mal eine verkehrte Osmose. Physik Klasse 9 oder Klasse 10. Das hängt mit dem Salzgehalt zusammen, dass sie in dem Boden vermutlich irgendwann, wenn sie zu viel Dünger gegeben haben, in zu hohen Salzgehalt haben. Und dann wird das Wasser aus der Wurzel rausgezogen über die verkehrte Osmose, um den Salzgehalt auszugleichen. Da können Sie gießen, wie Sie wollen. Das Wasser kommt aus der Wurzel in den Topf. Und das ist der klassische Salzschaden. Erledigt der Fall, bitte schön neu. Und das wollen wir vermeiden.
Herr Freiberg, bis hierhin erstmal kommen wir zu dem, was die Seele wärmt. Unsere Rubrik Stammgast Freibergs Lieblinge.
Stammgast Freibergs Lieblinge.
Heute haben Sie uns eine Klematis mitgebracht. Warum sollte man die unbedingt im Garten haben?
Eine Klematis gehört in den Garten, weil sie uns Gärtner es ermöglicht, den Garten aus dem 2D in das 3D zu verwandeln, auf engstem Raum. Sie können mit einer Klematis auch die Höhe des Gartens wunderbar dekorieren. Sie braucht wenig Platz und gibt ihn in Blütenfeuerwerk zu bestimmten Jahreszeiten natürlich, wo sie wirklich mit den Augen genießen können. Und Klematis hat immer diesen Anschein, dass sie angesprochen wird, oh Gott, Klematis, das ist schwierig. Es ist definitiv nicht. Kommt immer bloß auf die Sortenwahl, auf die Artenwahl und auf den Standort drauf an.
Würde ich weiterfragen, wenn ich nur etwas Schönes, Robustes und Verzeihendes möchte? Welche Klematis ist der perfekte Einstieg für mich?
Das sind normalerweise die Viticellas. Das ist Klematis Viticella in vielen verschiedenen Sorten oder italienische Waldrebe. Das ist eine Gruppe, die Sie im Frühjahr oder im Spätherbst, aber ich würde immer zum ganzzeitigen Frühjahr raten, wirklich runterschneiden können, 15 cm über den Erdboden. Und die treiben dann im Jahr ordentlich durch und blühen dann ab Mitte, Ende Juni bis in den August, zum Teil auch bis in September. Das ist so dieses Zeichen, was ja bei Clematis immer ist, die sich für viele Gärtner stellt, wann muss ich ohne Clematis schneiden? Und da kann man so eine Faustregel sagen, was bis Mitte Juni blüht, da sollte man etwas vorsichtiger sein mit dem Schnitt. Und was ab Mitte Juni bis Ende Juni anfängt zu blühen, da kann man relativ rigoros sein und die im zeitigen Frühjahr zurückschneiden.
Und da gibt's Leute, die sagen, ich habe da immer ein bisschen Angst davor, die zu schneiden. Wie mache ich das richtig? Kann man das einfach erklären, Herr Freiberg?
Na, das hängt mit den Gruppen zusammen. Also es gibt an sich drei Schnittgruppen, wo man unterscheidet, viel schneiden, wenig schneiden. Und wenn man da mit der Schnittgruppe 1 anfängt, das sind zeitig blühende Clematis alpina, das ist so ein schöner blauer, oder Clematis montana rubens, das ist eine Sorte, die ich sehr gerne empfehle, weil die sehr pflegeleicht ist. Die schneide ich ganz wenig und wenn nach 4-5 Jahren, wenn sie zu groß geworden ist, dann schneide ich die auch mal stark zurück. Aber das ist dann nicht mit 2 Schnitten getan, sondern da habe ich ja starkes Holz, auf das ich zurückschneiden muss. Aber die machen relativ wenig Arbeit und sind pflegeleicht, blühen sehr zeitig. Die Schnittgruppe 2, das sind wiederum die Clematis, die viele von uns jetzt als Clematis wirklich kennen, mit der großen Blüte. Das sind die frühblühenden Clematis, da zählen nur gefüllt blühende dazu. Die schneidet man im zeitigen Frühjahr maximal die Hälfte zurück. Und die haben die Eigenschaft, wenn ich sie ordentlich im Frühjahr zurückgeschnitten habe, sie schön durchtreiben, abblühen und ich dann das Verblühte noch einmal wegnehme, dass sie vielleicht auch noch mal eine zweite Blüte im Jahr ansetzen. Das sind die, die man auch schön mit den Rosen kombinieren kann. Und dann diese einfachen Clematis, wo Sie gefragt haben, was würden Sie als erstes uns dem Laien empfehlen? Das ist so die Schnittgruppe 3, also Clematis Viticella oder Jagmanii. Die blühen etwas später und die blühen eben an dem einjährigen Holz, sodass ich die runterschneiden kann, die treiben schön durch und dann blühen die eben ab Ende Juni, sagen wir mal, kommt ja mal aufs Jahr drauf an. Und wenn Sie da verschiedene Sorten in den Garten pflanzen, dann haben Sie immer mal ein Blütenfeuerwerk, was eben von Juni bis August, September geht.
Kann ich sie eigentlich auch im Kübel auf dem Balkon halten oder brauchst dringend ein Beet?
Nee, die können Sie natürlich auch auf dem Balkon halten. Dort bitte aber wirklich beachten, dass der Topf kühl steht. Also die Waldrebe möchte ja mit dem Laub in der vollen Sonne stehen und möchte einen kalten Fuß. Deswegen hat man ja früher immer gesagt, eine Unterpflanzung unter Clematis ist unbedingt erforderlich, damit die oben ordentlich blüht. Und da ist gewiss was dran.
Oben Sonne, unten kühl, habe ich gehört.
Ganz genau. So, und das kriegen Sie auf Ihrem Balkon natürlich etwas schwieriger hin, wenn der richtig kocht, auf der Südseite ist. Dann muss man schon ein bisschen Schatten drumherum bauen. Aber dankbar ist er auf jeden Fall.
Rose und Clematis zusammen, ist das wirklich, ich frage mal so, die Traumhochzeit im Pflanzenreich oder funktioniert das nur im englischen Landhaus mit Gärtnern im Dreivierteltakt?
Nee, das sollte auch bei Ihnen im Garten funktionieren. Und das ist ja das Ansinnen, dass Sie mit Clematis und Rose eine Kombination haben, die wirklich, wenn Sie eine Kletterrose nehmen, in die Höhe wächst. Also Sie haben diesen dreidimensionalen Raum, Sie haben diese edle Blüte von der Rose. Nehmen Sie zum Beispiel eine Edenrose, das ist so ein weißlich-rosa, fast edelrosenförmige Blüte. Wenn Sie die mit einer Clematis Viticella kombinieren, etwa, jetzt muss ich selber nachgucken, weil die Sorte spreche ich nicht so gerne aus, etwa Violett wäre so eine Geschichte, es ist ein dunkles Violett. Oder eine Polish Spirit, das ist eine dunkelviolette, kleinere Blüte mit einer langen Blütezeit. Und das mit so einem hellen, ja, was sagt man, cremefarben, rosafarben kombiniert. Wunderbar. Oder nehmen Sie eine Rosarium Uetersen, das ist eine meiner Lieblingsrosen. Wenn Sie die mit Clematis Jackmanii, das ist ein relativ dunkles Blau, kombinieren und das zusammen gibt es in Farbfeuerwerk par excellence.
Wir wechseln den Schauplatz, lieber Herr Schreiber. Wir gehen runter auf den Boden und kommen zu einem, ich vermute mal, echt kontroversen Thema, den Rasen. Grüner Teppich oder Naschtempel für Summ und Brumm? Herr Freiberg, beim Rasen geht es doch heute um mehr als nur kurz oder lang, oder?
Mittlerweile ist dieses Thema für meine Begriffe auch ideologisch aufgeladen. Das muss man ehrlicherweise so mal zugeben. Über Jahrzehnte war der klassische Rasen das Nonplusultra in jedem Garten. Man hat dort natürlich vergessen, dass es auch Insekten gibt, die Wildblumen und Kräuter als ihre Nahrungsgrundlage brauchen. Mhm. So, und jetzt kommt es darauf an, diesen Mittelweg zu finden. Der eine mag in Rasen und der andere mag in eine Wiese. Und wenn man beides kombinieren kann, umso besser. Wichtig ist allerdings, erstens brauche ich den Platz dazu. Also nicht jeder Stadtgarten ist dazu geeignet, eine Wiese anzulegen. Also da kommen sie mit Gehölzen, mit Staudenbeeten wesentlich besser für die Bienen was zu tun, als dass sie auf 50 Quadratmeter einzigster Grünfläche, die sie noch zum freien Bewegen hätten in einem kleinen Stadtgarten, dort noch eine Blumenwiese machen. So, das muss man immer abwägen. Also beides hat seinen Vorteil. Oder seine Daseinsberechtigung.
Aber irgendwann muss ich mich doch entscheiden. Will ich einen perfekten grünen Teppich wie in Wimbledon? Oder will ich einen summenden, brummenden, wilden Naschtempel eben für Bienen, Käfer und womöglich auch für Igel?
Das ist richtig. Also Sie werden in der Anlage Ihres Gartens, sollte man schon klar festlegen, das wird der Rasenbereich, der eben der englische Rasen, der grüne Teppich, ist, wo Sie ordentlich barbsch drüber laufen können, weil deswegen gibt es bei Freibergs einen englischen Rasen, dass ich im Garten barbsch drüber laufen kann. Und wenn Sie die Größe es hergibt, dann sollen Sie in der Anlage dort natürlich auch Plätze haben, wo Sie eine Blumenwiese anlegen können. Hat aber vor allen Dingen den Grund, dass Sie unterschiedlichste Ansprüche an den Boden stellen. Also ein Rasen braucht schon einen ordentlichen, durchlässigen, nährstoffreichen, humosen Boden, dass er ordentlich funktioniert. Die grüne Farbe kommt nicht von sonst wo. Und eine Blumenwiese braucht eher wieder einen ganz mageren Standort. Gerade in der Oberlausitz ist das immer das Problem, dass die Böden sehr schwer sind, abgemagert werden müssen, um dass eine Blumenwiese wirklich funktioniert. Weil sonst wollen Sie eine Blumenwiese, im ersten Jahr funktioniert sie. Und dann sagen sie, um Gottes Willen, es hat ja nie richtig dauerhaft im zweiten Jahr geklappt. Also das muss man in der Anlage schon beachten.
Herr Freiberg, ich habe ja eingeleitet das Rasenthema mit kontrovers. Was sagen Sie eigentlich zu der neuen Bewegung Mähfreier Mai? Ist das ein echter Hit für Insekten oder eher eine Ausrede für faule Gärtner?
Nee, ich würde es jetzt nicht als faule Ausrede als Ausrede für die faulen Gärtner sehen. Da ist was dran, dass man wirklich sagt, okay, ich will den Insekten ein ordentliches Startfutter geben, dass die Nahrung auch am Anfang schon finden. Aber wie gesagt, in Rasen funktioniert, das ist ein ganz anderer Bodenanspruch, wenn man über den klassischen Rasen spricht. Wenn wir jetzt bloß über eine Wiese sprechen, die Sie kurz mähen, dann ist das was anderes. Ein klassischer Rasen sollte immer Rasen bleiben, weil in meinem englischen Rasen gibt es keine Unkräuter. Jeder hat so seinen Tick, aber in den englischen Rasen gehört kein Unkraut rein. So, und dann würde ich ja das konterkarieren, wenn ich die jetzt durchtreiben lassen würde, die drei Unkräuter hochzüchte, die da sich vielleicht ansiedeln möchten, um sie dann im Juni wieder wegzumähen. Dann suche ich mir doch eine Extrafläche, wo ich eine ordentliche Blühwiese aufbauen kann, die auch Bestand hat über 4-5 Jahre. Das ist für mich viel wichtiger, dass man das nicht so ideologisch steht, sondern wirklich sagt, in den einen Garten passt ein englischer Rasen und in den anderen Garten, dort habe ich eine Blühwiese. Denn die soll ja auch später noch einmal blühen. Also die blüht ja nicht bloß im Mai, sondern wenn sie eine richtige haben, dann blüht die auch im Juni oder im Juli und im August gibt es genauso noch Kräuter, die blühen. Und sie müssen sie ganz anders pflegen.
Also ich will hier nicht einen englischen Rasen wegnehmen, aber ich frage mal so, mit Moosvernichter und Herbizid, ist das ja eigentlich ein ökologisches Desaster? Oder im Bild zu bleiben, sowas wie atomarer Gartenbau im Kleinformat?
Nee, also auf Atomkraft braucht man da überhaupt keine Rücksicht nehmen, was den Rasen angeht.
Ein Sprachbild.
Das ist ein Sprachbild, das ist richtig. Und da merken Sie, dass das doch die Leute etwas auch beunruhigt, wenn zu sehr eingegriffen wird in diese Themen, was soll man im Garten machen, was darf man im Garten machen. Ich sage immer, man soll den Leuten auch das Hobby lassen. Also ich tue mich genauso nicht drüber beschweren, dass es Leute gibt, die jede Woche ihr Auto waschen. Bitteschön, können sie gerne machen. Habe ich nicht mal die Zeit dazu. Dafür nehme ich mir aber die Zeit, um den Rasen jede Woche mindestens einmal zu mähen. Und dann hat man noch so einen kleinen Helferlein, dass man eben das Unkraut zurückdrängt. So. Und dann kann man sich auch in einem englischen Rasen ordentlich verwirklichen.
Was sind denn diese kleinen Helferlein?
Die kleinen Helferlein ist im Endergebnis bei hartnäckigen Unkräutern wirklich mal ein Stück Chemie, weil ich habe die Zeit nicht dazu, die auszustechen. Das wäre die feinste Art. Wenn Sie mir die Zeit geben, steche ich die alle aus, habe ich aber nicht. Also greift man auf Blattherbizide zurück für das Stück englischen Rasen und dann ist es natürlich viel Gefühl. Wie jetzt, vorige Woche haben wir den Rasen vertikutiert. Da ist jetzt der ganze Mai dazu Zeit.
Den Begriff müssen Sie mir bitte erklären.
Vertikutieren ist eigentlich Längsschneiden des Rasens. Also der Rasenfilz, der sich aufbaut, wird in der Zeit im Mai, wenn der Rasen ordentlich wächst, eigentlich durchgeschnitten bis kurz unter die Rasennarbe, also bis zur Bodenschicht, einen halben Zentimeter in der Tiefe. Dass langwüchsige Gräser, die sich so ungefähr unten bis zu 10 Zentimeter waagerecht über den Rasen schieben, dass die mal durchgetrennt werden, dass der ganze Rasenfilz, der sich in einem Jahr aufbaut, rausgeholt wird, dass frische neue Gräser, die zum Teil als Saatgut vorhanden sind, die man zum Teil nachsät, auch wieder durchtreiben können, damit man eine belastbare Rasenfläche hat. Deswegen vertikutieren in der Zeit, wo es ordentlich durchtreibt.
Herr Freiberg, eine Frage habe ich noch oder ein Anliegen. Wollen wir noch über Rasenroboter sprechen? Das ist für mich so etwas Ähnliches wie Laubbläser, komplett überflüssig.
Das ist genauso ein Thema. Bei mir werden sie auf absehbare Zeit, ich will jetzt nie sagen, vielleicht wäre ich auch mal alt, aber bei mir wird es erst mal keinen Rasenroboter geben.
Aber ist sie bei vielen jungen Leuten Rasenroboter? Richtig. Also es hat ja nichts mit dem Alter zu tun.
Das ist ein Helferlein, was es auch wirklich ermöglicht, in Rasen in einer dauerhaft grünen Oberfläche zu erhalten. Ich sage bewusst Oberfläche, weil sie mit dem Rasenroboter definitiv eine, sagen wir mal, Unkräuter in der Wiese erziehen. Weil das eine Samenkorn von dem einen Unkraut kurz abgemäht wird, 10 Zentimeter nach links geschleudert wird und dort wieder aufgeht.
Aber Sie zerschreddern damit ja quasi auch Insekten.
Bei den Insekten ist es mir jetzt noch nicht ganz so bewusst, dass ich mit einem Rasenroboter, sagen wir mal, so viel Schaden mache, weil er fährt ja relativ langsam über den Rasen und die Messer sind in der Mitte. Wo ich eher Bedenken habe, und da gehe ich auch wirklich mit, dass man sagt, die Igel, die da vielleicht Schaden nehmen, darüber kann man reden. Ob man das allerdings über ein Nachtfahrverbot für Rasenroboter machen muss oder ob man nicht vielleicht an die Vernunft der Bürger appelliert, das ist immer so die Frage, weil ein Verbot ist nur sinnvoll, wenn ich es auch kontrolliere. Will ich dem Ordnungsamt jetzt bitteschön sagen, geh mal jetzt mit der Drohne gucken, welchen Rasenroboter 22.05 Uhr noch anhat. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Also eine Aufklärung wäre mir wesentlich lieber und an das Gewissen der Menschen zu appellieren, ich kriege nicht jeden davon überzeugt. Aber wenn die Hälfte schon mal mitmacht, haben wir wesentlich mehr erreicht, als wenn wir wieder eine Verbotsdebatte lostreten.
Ich halte fest, das Nachtfahrverbot für Rasenroboter wird überwacht von Ordnungskräften mit Drohnen. Das wäre Ihr Horrorszenario.
Das ist wirklich mein Horrorszenario. Und auf der anderen Seite wollen wir den Menschen doch eigentlich Freiheit geben, dass sie selber für sich auch verantwortlich sind, aber auch eine Verantwortung übernehmen. Also das heißt ja nicht bloß Rechte hat der Mensch, sondern auch Pflichten. Und wenn er das sozusagen ein bisschen als seine Pflicht anerkennt, dass er meinen lieben Igel im Garten akzeptiert, weil Igel sind auch wirklich nützlich, da hat er auch die Pflicht, sagen wir mal, seinen Rasenroboter zu sagen, du fährst bitte schön bloß am Tage. Und technisch ist das mit Sicherheit möglich. Aber da dürfen Sie mich nicht so direkt fragen, weil ich ohne Rasenroboter eine ganze Zeit leben werde.
Das war eine neue Episode von Wurzeln schlagen. Herr Freiberg, vielen Dank, dass Sie heute bei dieser Kälte den Weg zu uns nach Bautzen gefunden haben. Und danke an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die Sie zuhören, ob auf dem Balkon, im Beet oder auf der Couch mit einer warmen Tasse Tee, bleiben Sie uns gewogen.
Vielen Dank für das nette Gespräch, Herr Tschirner. Und liebe Gärtner, Sie können jetzt alles im Garten tun. Tun Sie das, was Sie für richtig halten. Hören Sie auf uns Gärtner und seien Sie uns auch beim nächsten Mal eifrige Zuhörer.
Das war Wurzeln schlagen, der Baumschul-Podcast mit Jens Freiberg von den Leutersdorfer Baumschulen und Gastgeber Uwe Tschirner. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, erzählen Sie Ihren Nachbarn, Freunden und Kollegen davon. Sie können natürlich auch gern einen Kommentar oder ein Gefällt mir in den sozialen Netzwerken hinterlassen. Richtig freuen würde uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Dieser Podcast ist übrigens eine Produktion der Lausitzer Wortmanufaktur, herausgegeben von Uwe Tschirner.